Dann Aufnahme läuft. Ja. Okay, heute die Kapitel 5 und 6 von Ulysses. Kapitel 5 ja, handelt von ja, Leopold Blom ist mit seinem Frühstück fertig und geht auf die Straße hinaus, will irgendwie zu einem Begräbnis, das wissen wir. Und da das erste Kapitel, was wir heute besprechen, also das fünfte, ist quasi eine Straßenszene, wo er zwei, drei Sachen erlebt. Und das sechste Kapitel handelt dann von dem Begräbnis, beziehungsweise dem Weg dahin. Und was Blum so durch den Kopf geht. Okay, fünftes Kapitel, die Lotophagen heißt es. Das sind die Lotusesser, das ist in der...
Ja, du musst ja nochmal dazu sagen, dass Lotophagen, das ist ja nicht, dass der Titel den Choice gibt, sondern das ist aus dieser...
Na doch, das ist schon der Titel.
Ja, aber nicht im Buch, nicht beim Original. Das ist ja das, was er sozusagen noch als Handreichung mitgibt.
Genau, das ist als Handreichung
mitgibt. Aber es ist jetzt nicht ein Titel in seinem Originalwerk.
Ja, auch diese anderen Sachen hier, das hier, Botanik, Chemie ist jetzt die... Oder seine Überschrift über das Kapitel, was die Wissenschaft betrifft, oder um welche Wissenschaft es da gehen soll. Organ, Genitalien, ja, Erzählform, Narzissmus, schreibt. Also, das sind alles Namen, die Joyce ihm gegeben hat. Das zweite Kapitel, können wir gleich mal anfangen. Die Erzählform ist der Inkubismus, bezeichnet er das auf die Friedhofsszene. Bezeichnet er selbst als Inkubismus, das gibt es nicht. Also, wenn man das eingibt bei Google, das ist keine Literaturform.
Das ist jetzt das sechste Kapitel.
Genau.
Aber das ist erstmal beim fünften Kapitel.
Ja, genau, aber ich wollte nur mal sagen, also dass diese Überschriften, diese Kapitelüberschriften, das ist von Joyce halt, ne, also ein bisschen lose. Also ist, man kann sich da schon ein paar Sachen zusammenreimen. Also dass das Friedhofskapitel Hades heißt, ist irgendwie okay, macht Sinn. Aber so diese, ich ziehe ja mal gerne die Parallelen zur Odyssee. Und diese Lotophagen, das ist zum Beispiel, da kommt der Odysseus. Nachdem er von Troja losfährt, kommt er zu dieser Insel der Lotophagen, das sind die Lotusesser. Und da wollen irgendwie ein paar von seinen Leuten da bleiben, weil das da so schön ist.
Das ist die erste Station
seiner Irrfahrt? Genau. Also er wird da auch irgendwie angespült, weil irgendein Gott was gegen ihn hat. Und wird da an diese Insel von den Lotophagen angespült.
Na, und die von dieser Pflanze essen, die vergessen dann sozusagen die Heimreise. Also die wollen überhaupt nicht mehr nach Hause. Genau, also die verlieren die ganze Erinnerung.
Genau, die Pflanze ist Lotus, deswegen Lotophagen, also Lotusesser heißt das.
Und die wollen dann auch nicht mehr...
Genau, und der muss die da irgendwie aufs Schiff zurückprügeln, so mehr oder weniger, glaube ich. So wie ich das verstanden habe. Und das kann man sehen, also gibt es irgendwie so eine Deutung halt bei dem, diese Übertragung auf den Ulysses, ist, dass Joyce die Bewohner von Dublin, beziehungsweise generell die Iren, als so Lotusesser, also als eben so ein Volk, was irgendwie magisch anzieht, wo man überhaupt nicht mehr weg will. Also so eine kleine Lobpreise und so. Gibt es jedenfalls so diese Deutung
wo
halt.
Weißt du das?
Naja, irgendwo gelesen. Über Ulysses.
Und warum ist gerade das Kapitel mit Lotophagen überschrieben?
Naja, eben, weil es halt von Joyce so gedacht wurde. Und das könnte halt so ein Symbol sein. Also so die Bewohner von Dublin, dass das irgendwie so, ja.
Ach, weil er vielleicht in dem Kapitel so, wenn er so auf der Straße langläuft,
genau,
so einen Einblick vom Dublin gibt und von seinen Einwohnern.
Genau, der beschreibt ja immer alles sehr detailreich und er kommt ja hier in dieser, also wenn wir jetzt mal bei der fünften Szene sind, bei dieser Straßenszene, er trifft ja hier, keine Ahnung, einen Haufen Leute, also oder kann auch irgendwie zu jeder Person geht ihm irgendwie eine kurze Anekdote oder so durch den Kopf. Das war ja letztlich bei dem Kapitel davor auch schon so. Also es ist auch sehr enzyklopisch, also auch schon so über verschiedene Bewohner von Dublin, die er immer wieder einfließen lässt und mit denen der Blum sich halt unterhält. Ja, na gut, okay, also das, wie gesagt, er läuft dann auf die Straße, auf dem Weg zu dem, zu dem Begräbnis.
Na nee, das ist also beim Lesen des Kapitels war mir nicht ganz klar, wohin der Weg führt. Also das ist irgendwie, vielleicht auch deswegen Lotophagen, dass das irgendwie auch gar nicht so im Kopf hat, also dass es gar nicht irgendwie so anklingt, wo er jetzt hin will. Also es geht gar nicht darum, so ums Ziel, während er so durch die Straßen läuft. Also
er hat auf alle Fälle zwei, drei Sachen vor.
Deswegen ist auch der Bruch von dem vierten Kapitel ist irgendwie für mich schwer nachvollziehbar. Also da ist er ja noch bei sich zu Hause.
Ja.
Und letzte Szene war, der ist auf Toilette. Wird das noch so genau detailliert beschrieben? War irgendwie eine ganz witzige und irgendwie auch.
Ne? Makabre.
Ja, so eine
skurrile,
typische Choice-Episode. Und dann schlägt man die Seite um, das neue Kapitel geht los und dann ist er auf einmal unterwegs auf der Straße und verliert sich halt so in diesen alltäglichen, also geht so in den Gedanken, geht so in dieser alltäglichen Welt auf und spielt die so nach in Gedanken.
Ja. Naja, ist auch sehr, wieder sehr, also wie im Kapitel davor auch sehr so, naja, so bezogen auf seine Eindrücke. Also er sieht irgendwas und hat auch gleich irgendwie was im Kopf dazu. Also so wie es.
Ich bin das so weiter, ne, in Gedanken.
Genau, und so wie es halt ganz normal, also würde ich jedenfalls als normal bezeichnen, was man selber irgendwie so
und, ja, vielleicht macht. Und mir ist es irgendwie gar nicht klar, wo er jetzt, also er verliert sich so darin und mir ist gar nicht so klar, dass er irgendwo hin will während des Lesens. Ich habe ja das jetzt schon das zweite Mal gelesen und irgendwie wird es klar, dass er auf dem Weg, also dass die Beerdigung noch so im Hintergrund ist, weil das ist ja, das war ja schon vorher, oder? Oder wird das erst hier in dem Kapitel klar, dass er zu einer Beerdigung will?
Naja, es wird immer wieder klar. Also er bringt das ab und zu mal. Und in dem Kapitel trifft er ja auch jemanden, wo er das konkret anspricht.
Ja, in dem vierten Kapitel, wo es halt zum ersten Mal um diesen Blumen geht, ist von der Beerdigung doch noch gar nicht die Rede, oder?
Naja, es klingt, glaube ich, ein, zwei Mal an, aber ganz sachte irgendwie.
Schon im vierten Kapitel?
In der Zeitung steht es, glaube ich, oder? Und er trifft jemanden auf der Straße, der ihm sagt, ich kann leider nicht hingehen, kannst du mich da anschreiben?
Das ist schon
und
ich glaube, das ist Kapitel.
Ist das im vierten oder ist es in dem jetzt? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, es ist in dem jetzt, den trifft er nämlich. Und,
und das letzte Kapitel, das vierte endet ja auch. Armer Dignam, das ist ja derjenige, der beerdigt
genau,
wird.
Genau, ja.
Also weiß er es schon im vierten Kapitel und...
klar, er weiß es schon, aber...
Also klingt es schon...
Und er ist halt jetzt auf dem Weg dahin, aber er hat auf alle Fälle noch ein, zwei Sachen zu erledigen und ihm kommen auch irgendwie, also ich glaube, ganz am Ende von dem Kapitel geht er ja ins Bad und das ist ein total spontaner Entschluss. Also wenn man das liest, kann man ja mal machen.
Ja, aber während er da geht, ist noch nicht klar, dass er da auf dem Weg dahin ist. Er befindet sich erstmal nur auf der Straße dann kommt ein Ziel, dann das nächste und dann ist immer dieses...
Ja genau, er lässt sich ein bisschen treiben halt.
Genau, und dieses
aber er hat, Bad dann aber halt. Er hat auch trotzdem konkrete Vorhaben, also er will auf alle Fälle zur Post.
Ja, das ist klar, aber nicht dieses, also es wird nicht klar, dass er auf dem Weg zur Beerdigung ist. Man kann jetzt nicht sagen... Also das finde ich während des Lesens
es geht ihm jetzt nicht ständig durch den Kopf, aber ich glaube, die Intention ist klar.
Also die finde ich auch nicht beim Lesen. Ich finde nur diese nächsten Ziele. Er muss zur Post und dann fällt ihm spontan ein, er will noch in dieses Bad gehen, was ich auch ziemlich
seltsam finde. Genau, er geht noch in die Kirche zwischendurch.
Geht noch in die Kirche,
Geht noch eine Seife kaufen.
Genau, das ist alles so.
Und das ist halt so, aber...
Ich finde, es verliert sich so.
Ich glaube aber schon, dass es ab und zu mal ankommt. Okay, er muss halt irgendwie auf dieses Begräbnis oder dass er mal irgendwie auf die Uhr guckt und wann ist das und so.
Mhm.
Und wie gesagt, er quatscht ja auch mit diesem, wie ist es hier, McCoy. Das ist auch so ziemlich am Anfang.
Also, es taucht wieder auf, aber es ist jetzt nicht so, dass das Kapitel losgeht und uns als Lesenden ist klar, okay, er geht jetzt zur Beerdigung.
Ist richtig. Aber wie gesagt, aber das ist ja auch die große Kunst bei Joyce, dass er halt so das eben jetzt nicht ständig erklärt, was irgendwie sein Protagonist so macht, sondern eher was halt in ihm vorgeht. Oder das ja auch nicht, sondern seine Gedanken halt einfach.
Na, aber es geht ja auch dem Protagonisten nicht vor, dass er zur Beerdigung geht, sondern die taucht nur auf kurz und ist im Hintergrund, aber letztendlich, was ihn so beschäftigt, sind dann diese Alltäglichkeiten.
Genau. Aber das ist ja auch,
so auf der Straße
abspielen. Ja, aber es ist auch natürlich. Ich meine, wenn du irgendwie auch weißt, wo du hin willst, dann kannst du dich auch mit anderen Sachen beschäftigen. Wie gesagt, ihm kommen ja viele, oder das heißt viele, also so sind es ja auch nicht, aber ihm kommen ja schon ein paar spontane Gedanken. Ich weiß nicht, ob das mit der Kirche auch spontan ist, zum Beispiel. Also, dass er da reingeht.
Ja, genau. Und dann ist halt die Frage, ob dass er diese Seife.
Er kauft dann noch, geht er noch eine Seife kaufen und irgendjemand schwatzt ihm seine Zeitung ab. Und als erstes geht er halt zur Post und nimmt da irgendwie, er bringt, glaube ich, einen Brief weg und. hier einwerfen. Reicht dir die Karte? Das sind vielleicht Briefe für mich da. Der bekommt einen Brief, komischerweise.
Ja, und das war, glaube ich, meine Frage.
Unter einem anderen Namen. Also
genau, die Henry Flower.
Henry Flower, genau.
Flower, Entschuldigung.
Und also Blume. Und ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, er macht ihn dann auf und liest ihn gleich mal. Er ist ganz entzückt quasi. Und ach nee, bevor er ihn aufmacht, dann begegnet er eben diesen McCoy zum Beispiel. Und der erzählt ihm dann, ja, keine Ahnung, also dass er mit Dignam gestern noch gesoffen hat oder die Woche irgendwie.
Nee, nicht den Tag davor, sondern von eine Woche vorher oder vor ein paar Tagen.
Hm? Richtig, der Arme, hier, also hier kommt es zum Beispiel, also der Dialog mit McCoy. Ach nein, sagte mir, Sie wissen doch, der arme Dignam, die Beerdigung ist heute. Richtig, der arme Kerl, stimmt ja, wie viel Uhr? Ein Foto ist nicht, ein Abzeichen. 11, antwortet Blum. Okay.
Ja, und dieser Brief, ist das von einer Frau, oder?
Ja, und das ist ja der Brief, genau, den öffnet er danach.
Meine Frage war halt, warum holt ihr einen Brief unter einem anderen Namen ab bei der Post? Und das ist jetzt hier, das war meine Frage der vorher schon. Also ich hatte das ja mal gelesen, habe ich es nochmal gelesen und da war das noch so mein Hintergrund. Deswegen habe ich diesen Brief von der Tochter oder so irgendwie schon mal richtig eingeordnet. Aber jetzt kommt der Brief, den ich meinte, dass er von einer Geliebten sei.
Ja.
So habe ich es zumindest aufgefasst.
Ja, ja, zumindest irgendwie ist es...
Der versteckt ihn ja auch und
ja.
Der Brief ist schon so, der dreht sich schon so viel so um den Brief. Und dann irgendwann holt er ihn raus und oder berührt ihn manchmal und dann wird er nochmal woanders hingesteckt, der Brief, und bevor er dann mal rausgeholt und geöffnet wird.
Hm. Ja, und das ist, glaube ich, also ich würde ja fast sagen, ich habe mich auch gefragt, okay, was ist denn das jetzt hier? Martha ist da unterschrieben, Martha. Und na, Martha schreibt ihm lieber Henry, also Henry ist ja gar nicht sein Name, aber das ist ja eben dieser Henry Flower. Wahrscheinlich sein, ja, keine Ahnung, ja, der macht das ja im Geheimen anscheinend. Und ja, keine Ahnung, so ein bisschen, ich bin böse mit dir und ja, am liebsten würde ich dafür bestrafen, wenn ich könnte. Und alles ein bisschen kindlich auch, so der...
Das sind wie so Verliebte halt,
der
ne?
Brief, ja, aber du böser Junge und weißt du, was ich mit dir mache, du böser Junge. Und PS, sag mir doch, was für ein Parfum benutzt deine Frau, ich muss das wissen. Und ja, keine Ahnung, irgendwie Blum ist, weiß gar nicht mehr so genau, ist irgendwie entzückt. Und da kann man, das kann man mal vorlesen, entzückt? Das Stück hier. Ja, irgendwie, ich glaube, das ist schon so, aber ja, weiß ich nicht, also ganz...
Es ist so ein Spiel zwischen den, scheint so ein Spiel
komisch,
zu sein.
Also es ist ja generell so, dass er immer nicht, also man kriegt ja immer nicht viel mit, welche Gefühle Blum jetzt hat. Das ist ja schon immer sehr, sehr eher so direkte Gedanken, aber jetzt nicht unbedingt, okay, ich bin jetzt traurig deswegen oder so.
Das ist auch eine Blume beigefügt, also passend zum Namen, ne?
Ja.
Flower und eine gelbe Blume ist auch dem Brief beigefügt und es scheint irgendwie eine Geliebte zu sein und ja.
Ja, und das ist cool, er fasst den Brief hier irgendwie zusammen, das will ich auf alle Fälle mal vorlesen, ja, weil das ist schön, das ist irgendwie fast so poetisch irgendwie. Wie Joyce hier mal, und da kommt man auch drauf, dass, ja, also eines dieser in der Wissenschaft ist ja Botanik und Chemie und er bringt hier irgendwie einen Haufen
vielleicht deswegen Pflanzen Botanik. In einem Satz.
Er riss mit Ernst die Blume aus der Nadelheftung, roch ihren fast gar keinen Ruch und brachte sie an seiner Herztasche an. Blumensprache, die mögen sie, weil keiner sie hören kann. Oder ein vergiftetes Bukett, ihn niederzustrecken.
Okay.
Langsam schritt er weiter, las den Brief nochmals dabei. So, jetzt kommt das schöner Abschnitt. Murmelte hier und da ein Wort hinein. Böse Tulpen mit dir, mein Schatzilein, Menschenblume, dich bestrafen, Kaktus. Wenn du nicht, bitte, bitte, vergiss mal nicht, wie ich mich sehne, Veilchen nach Rosen. Lieber, wenn wir uns bald an dem Mond treffen. Alles böser, Nachtschatten deiner Frau, Marthas Parfum. Nachdem er alles gelesen hatte, nahm er den Brief aus der Zeitung und steckte ihn in die Seitentasche zurück. Das finde ich cool. Also cooler Satz, wie er so irgendwie den Brief nochmal in Gedanken durchgeht und da irgendwie so einen krassen Satz draus macht, wo irgendwie, ja, böse Tulpen mit dir, mein Schatz, in deinen Menschenblume, dich bestrafen, Kaktus, also ohne Punkt und Komma, wenn du nicht, bitte, bitte vergiss mal nicht, wie ich mich sehne, Veilchen nach Rosen, lieber, wenn wir uns bald an dem Mond treffen. Aber besonders.
Wie verstehst du denn, dass diese Blumennamen da eingefügt sind?
Naja, keine Ahnung. Er fasst halt den Inhalt des Briefs zusammen und
in so einer Blumensprache.
Und benutzt irgendwie da Blumen, bestrafen Kaktus und wenn ich mich sehe, Veilchen nach Rosen. Also eher so lieblich, also total cool. Also Joyce kann nicht nur eklig, er kann auch irgendwie so, ja, keine Ahnung. Schick, poetisch, kurz, prägnant und jetzt mal gar nicht. aber trotzdem halt offen für viel Interpretationen. Könnten wir uns am Sonntag nach dem Rosenkranz treffen. Ja, genau, also er kriegt einen komischen Brief.
Er holt einen Brief ab vom Postamt. Das ist ja nochmal wichtig, das wird ihm ja nicht zugesendet und dann unter einem anderen Namen.
Unter einem anderen Namen, ja. Ja, und hat er eine Frau, das kommt bestimmt nochmal wieder irgendwann, mit der er irgendwie rumflirtet. Ja, er guckt dann auch wieder einer anderen Frau hinterher und irgendwas versperrt ihm den Weg und da ist er sauer. Das kriegt der Joyce auch immer super hin. Das ist, glaube ich, wo er mit diesem McCoy redet und nebenher tolle Strümpfe, weiß, aufgepasst, aufgepasst. Eine schwerfällige Trambahn rollte wild schrillend dazwischen aus. Verwünschte Stumpfnase, du. Ja, habe ich genau im entscheidenden Moment. Also da macht irgendein Mädchen, irgendeine Frau, was weiß ich, rückt ihr Bein irgendwas an sich zurecht. Mhm. Da fährt so eine blöde Straßenbahn dazwischen.
Also hier wieder so genau Beobachter, ne? Von diesen Ereignissen, die sich auf der Straße abspielen.
Mhm, aber auch wieder sehr, naja, wieder ein bisschen niedere Gedanken so.
Na, aber die Frau beschreibt ja doch eigentlich, also die ist ja eher schon ein bisschen edel, ne?
Naja,
schon. Ist ja keine vulgäre, primitive Frau, die scheint ja schon irgendwie eine Dame zu sein, die er da beschreibt auf der Straße.
Modischer Schnitt. Ihr Mantel mit dem Rollkragen warm für einen Tag wie heute. Sieht aus wie Deckenstoff, gleichgültiges Gehaben, wie sie da steht, die Hände in aufgesetzten Taschen. Naja, genau, und da kommt die der McCoy dazwischen. Naja, ansonsten, okay, er geht dann noch in die Kirche, lässt doch da ein bisschen über die Kirche ab. Also man merkt irgendwie, okay, also mit lieben Gott hat er es nicht allzu sehr. Irgendeine Brüderschaft.
Aber warum geht er dann in die Kirche?
Ach, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Also, ja. Also entweder hat es vorgehabt wegen dem Begräbnis oder es ist so ein spontaner Gedanke.
Aber er macht es schon. Hat es schon mal. Also
ja, ja, er geht in die Kirche. Und beobachtet dort auch irgendwie mit dem Priester. Der Priester schwenkt in die Kirche aus und dann geht er mit Hostien rum und Kirchenmusik, das hatte ich mir noch unterstrichen hier. Manches dieser alten Kirchenmusik ist ja herrlich. Mercadante, die letzten sieben Worte, Mozarts 12. Messe, das Gloria darin. Diese alten Päpste, richtig versessen waren die auf Musik, auf Kunst und Statuen und Bilder aller Art. Hatten eine flotte Zeit, solange das lief. Ist auch gesund, singeln, regelmäßig Stunden, dann Liköre brauen. Naja. Ja, übt Kritik an der Kirche, habe ich mir hier hingeschrieben.
Welche denn?
Geld scheffeln die auch wie nichts. Ebenfalls Legate. Die haben die ganze Theologie dafür ausgetüftelt. Der Priester betete. Ja, und das ganze Kapitel ist, wie gesagt, Narzissmus als Stil. Und man hat schon das Gefühl, irgendwie, also der, ja, also Blum ist ja in dem Kapitel auch sehr selbstbezogen. Und
warum?
Naja, es gibt irgendwie so ein paar Passagen eben, wo er auch mit diesem, wo der McCoy ihm diese Aussicht versperrt und dass die Bahn dazwischen fährt. Das macht ihn richtig sauer und also wenn irgendwas ihm gegen den Strich geht.
Na, aber warum ist er dann selbstbezogen? Er ist halt gerade dabei, was zu beobachten. Und dann wird das halt das Bild so gestört. Er geht da so in dieser Szene auch so, als würdest du einen Film gucken und eine interessante Szene sehen und auf jemand kommt jemand rein und macht den Film aus. Da würde ja, glaube ich, jeder irgendwie frustriert sein. Ich glaube nicht, dass man dafür ein Narzisst sein muss.
Nee, nicht Narzisst sein muss, aber so der Schreibstil, also dass er das so vorhebt ist. Halt. Hier habe ich mir auch nochmal, Narzissmus trifft's. Lästig, diese Beerdigungsgeschichte. Ach schon gut, der arme Kerl kann ja nichts dafür.
Also er macht das eher nur so halbherzig.
Ja, genau, so lästig. Also, ja. Naja, der Drogist, okay, also hier ist er schon in dem, so riecht er auch, Schrumpfkopf.
Aber es ist so seltsam, ne? Der hat zu seiner Frau so das Frühstück gebracht und er war so beflissen und es drehte sich sozusagen in dem vierten Kapitel schon so sehr um seine Frau und dann auf einmal stellt sich heraus irgendwie, Er scheint vielleicht eine Geliebte zu haben, obwohl ja schon in dem vierten Kapitel eher so Szenen waren, wo er einfach Frauen hinterherguckt und die auch sehr, irgendwie auch sehr, na, Geschlecht, also orientiert irgendwie so
Naja,
das
schon sexuelle
Sexistischen,
Fantasien, so ein
ja.
bisschen erotische Gedanken zumindest, also ja, auf jeden Fall. Naja, gut, aber ja, der Blum ist halt auch nur ein Mann.
Man will es, dass alle Männer machen das. Das
Naja,
ist
keine Ahnung.
normal.
Naja, was heißt normal? Ich weiß nicht, aber konnte schon teilweise nachvollziehen, ja, wie er so ein bisschen drauf ist.
Ist bei dir genauso.
Oh. Oh. Okay.
Willst du es nicht weiter vertiefen?
Nee, genau, wo wir nicht weiter
Ist bei
vertiefen,
dir
das Thema.
genauso.
Es kommt bestimmt,
Das
es,
lenkst du ab.
wahrscheinlich kommt es ja noch öfters. Also aber ich habe schon so das Gefühl, manchmal mit der Blume, okay, guckt da wieder einer hinterher oder hat sie ja irgendwie Gedanken.
Aber das sind immer die Passagen, die dich besonders interessieren, ne?
Na,
So,
was heißt interessieren?
die du
Also
irgendwie witz, die
na,
du.
ich finde es halt interessant, dass Joyce sowas schreibt. Also das ist
Du
ja.
meinst, es geht in den Köpfen aller oder so ticken alle Männer, bloß es wird halt nie so
Ja,
öffentlich,
ich meine,
so
manches.
zugegeben, so
Ja,
offen.
genau. Also manchmal ist es halt ein bisschen platt und so und ein bisschen, ja, keine
Aber so sind
Ahnung.
die Männer halt, ne?
Na, so sind die Männer halt, ja.
Wirklich?
Und seine und oder auch mit dem Hund, also diese, naja, also er hatte keine Scheu davon, irgendwie auch eklig zu schreiben, so.
Na, der Hund war dann nicht eklig.
Naja, das mit dem aufgedunsenen Vieh am Strand,
Ach so,
also das ist ja schon, und dann halt auch okay, dann halt auch sowas, also total plumpe. Die hat einen geilen Arsch und der will ich jetzt hinterherlaufen und so. Und scheiße, da kommt mir einer dazwischen.
Und so sind wir halt, ne?
Naja,
Was soll
nee,
man es tabuisieren?
weiß ich nicht, ob das so ist, aber also
Wieso, du kannst es doch an dir
vielleicht, aber er beschreibt es halt und ich
nachprüfen.
denke mir so, okay, gut, kann man so schreiben. Macht halt normalerweise niemand. Das sind die
Dass es so schreibt oder
Protagonisten immer
zugibt.
irgendwie Helden und die machen halt in ihrer Geschichte irgendwas. Und na, Blom ist halt irgendwie so ein, ja, einfacher Mensch. Aber ist ja auch kultiviert. Es ist ja nicht so, dass er hier irgendwie der Dorftrottel ist, der nur einen Rücken hinterher guckt. Also er hat ja schon auch Gedanken irgendwie, oder auch wo bei dem Pharmazie, das habe ich hier gerade offen. Aber das müssen wir nachher noch machen. Bloß nichts riechen, da ist man schon geheilt, wenn man beim Zahnarzt tingelt. Naja. Nadelwerge oder Emulsion, der erste Bursche, der in Pflanzen pflückt, um sich damit zu kurieren, ist wahrhaftig Mumm gehabt, Heilkräuter. Na gut, ja, also aber trotzdem, das Kapitel ist relativ unspannend, finde ich. Also da passiert relativ wenig. Oder es passiert viel, aber man ist halt schon, ja, also das ist jetzt so der Joyce, den man so gewohnt ist. Also es ist interessant zu lesen auf alle Fälle, weil er halt immer wieder hin und her driftet und es passieren irgendwelche komischen Sachen. Also. Ist schon, ja, geht gut weiter, das Buch, also auch in dem fünften Kapitel.
Okay, also dann zum nächsten
Warte mal
Kapitel.
kurz, er trifft dann noch jemanden, aber, also mit dem er aneinander vorbeiredet, da gibt es ja so einen Dialog, wo die beiden komplett aneinander vorbeiredet. Der eine denkt nur an Pferdewetten und Blom will ihm erzählen, wo die Zeitung her hat. Naja, genau, und dann das Ende des Kapitels quasi, genehmige ich mir jetzt ein Bad. Oh, also ganz ein spontaner Gedanke.
Na, da habe ich mich gefragt, also das ist für mich halt ungewohnt, dass jemand so ein öffentliches, wahrscheinlich ein öffentliches Bad geht, ne? Das ist ja irgendwie, das, naja, das gab es bei denen früher sich vielleicht, das war vielleicht üblich, aber für mich ist es irgendwie was
Ja, kennt
Ungewöhnliches.
man nicht.
Nee,
Also.
also ich kenne das nicht.
Aber ist ja interessant, irgendwie halb 11 und so, wo erstmal öffentliches Bad gehen. Na gut, Friedhofskapitel, das ist auf alle Fälle cooler. Also das Hades-Kapitel, das fand ich echt, das ist das Beste bisher, finde ich.
Da finde ich, da ist das,
Also
der
aus
Titel ist
mehreren.
Selbstsprechend, ne? Hades, die Unterwelt, die in der griechischen Mythologie und der Totengräber spielt halt,
Ist es Symbolik? Ja.
ja, der ist halt sozusagen, scheinbar sozusagen der König sozusagen über dieses Reich, ne? Also nicht im Hades, in der griechischen Unterwelt, da gibt es ja andere Götter. Also Hades heißt ja einmal diese Unterwelt im Griechischen, in der griechischen und der Gott der Unterwelt. Und da gibt es ja auch noch, glaube ich, noch bei Odysseus, der ist doch auch mal kurzzeitig
Genau,
ist ja in
also
der Unterwelt, da gibt es
die.
doch aber auch noch andere, da gibt es doch auch noch andere Götter oder so, die da in der Unterwelt sind,
Ja,
ne?
es gibt ein paar Geschichten, die da spielen irgendwie.
Na, ich kann mich erinnern, jedenfalls Odysseus in der Unterwelt, der trifft ja dann so verschiedene. Ich glaube, der trifft doch seine Mutter, ne?
Genau, also da geht es auch kurz drum, also das
Und
Blom und
Agamemnon
so.
trifft er, also Odysseus erstmal, dann noch bei Odysseus. Und so, und warum ist denn der eigentlich in der Unterwelt?
Naja,
Da will
genau.
mir jemanden sprechen, der ihm helfen kann, ne?
Richtig, Teiresias, der blinde Seher. Und da wird er von Kirke, wird er in den Hades entsandt. Also was heißt entsandt? Kirke empfiehlt ihm irgendwie. Also Kirke ist die Zauberin, auf deren Insel er ist. Das ist wieder ein bisschen so ein Zeitsprung. In der Odyssee kommt das, glaube ich, wesentlich später.
Ja, eigentlich fast zum Schluss. Also dort setzt es aber eigentlich an. Aber dort setzt es an, wenn so dieser Umschwung von Telemachos zu Odysseus erfolgt, dann erleben wir ja oder begegnen wir Odysseus, wie er bei Kirke ist, ne, und dort festgehalten wird und da auch trauert und eigentlich zurück in die Heimat will und sie ihn halt nicht lassen will. Und er ist da, glaube ich, schon 6 oder 7 Jahre oder so. Und diese Lotophagen, von denen erfahren wir ja erst weit später, nämlich dann, wenn er schon diese Kirke verlassen hat. Und wo ist er dann da? Ich weiß gar nicht.
Na,
bei irgendeinem Volk ist er dann da.
Ja. Phaiaken, glaube ich, genau.
Phaiaken ist er da. Und da erzählt er erstmal
den,
seine ganze.
Den erzählt er seine Geschichte.
Seine ganze Geschichte. Ja. Und da ist er ja schon von Kirke weg. Und da kommen ja erst dann die Lotophagen.
Genau, das passt chronologisch, passt das halt überhaupt nicht. Aber,
der Hades kommt aber nach den Lotophagen in der Geschichte, die Odysseus sozusagen den Phaiaken erzählt. Aber ich glaube, der kommt erst relativ spät so in den Hades. Ne? Da passiert noch was dazwischen, ja.
Ja, genau. Also er geht da erst auf Anraten von Kirke hin und der, ja, um Teiresias zu sehen und den blinden Seher. Und der kann in die Zukunft gucken und von dem will er sich sagen lassen, wie es weitergeht.
Ach so, dann ist es. Okay.
Genau, also wieder mal Parallele haut nicht so richtig hin, aber okay. Friedhof, Hades, ja.
So ja, und der Totengräber spielt jetzt nicht mehr auf die griechische Mythologie an, sondern auf diese Figur im Choice-Kapitel, nämlich da wird ja auch von einem Totengräber erzählt, der wurde ja auch so dargestellt, als wäre er sozusagen, ja wie so dieser...
Na, der schon ewig auf dem Friedhof, ja, der lebt, der irgendwie tausende Leute unter die Erde gebracht hat.
Ja, wie so dieser Herr des Totenreichs.
Obwohl er nur ganz kurz vorkommt. Aber ich glaube, die quatschen sogar kurz miteinander.
Aber er wird doch so beschrieben, so als wäre er sozusagen schon irgendwie...
Ja.
Als eine Autorität, ne? So oft in diesem Friedhofsreich da.
Ja, ja.
Mhm.
Na gut, aber das Kapitel ist aus anderen Gründen interessant. Also erstens mal gibt es hier den ersten richtig schönen, nicht Dialog, aber es ist ja kein Dialog, es sind ja 4 Leute in der Kutsche, die sich schön unterhalten. Also gut, am Anfang gab es das mit dem Buck Mulligan und dem Stephen Dedalus, da gab es ja auch so ein bisschen Dialog, aber hier ist es mal ein richtig schöner, also wo die in der Kutsche fahren und es ist ein einziges Gequatsche und Themengespringe und herrlich.
Also nochmal eine Ordnung drin zu bringen, also dieses 6. Kapitel mit dem Hades beschrieben, was sonst dann um die Beerdigung geht, zerfällt eigentlich in 2 Teile. Ne? Erstmal der Teil, wo die in der Kutsche sitzen und zu dieser Beerdigung hinfahren, zu dem Friedhof.
Und dann spielt es auf der...
Und der zweite Teil irgendwie, so inhaltlich hat man das Gefühl, es fällt in 2 Teile. Und der zweite Teil, wo er dann dort ist, auf dem Friedhof, und wo es dann sozusagen um die Beerdigung, also diese...
Ja.
Wo man dann sozusagen die Beerdigung miterlebt als Leser und wo sozusagen diese Beerdigung, die da stattfindet, beschreibt.
Ja.
Und dieses, in dieser Kutsche ist nochmal die Verbindung zu dem ersten Teil des Buches, nämlich wo es, in dem es um den Stephen Dedalus geht, weil in diesem dieser Kutsche sitzt nämlich der Vater von Stephen mit drin, nämlich der, wie ist der mit Vornamen? Auch Dedalus? Mr. Dedalus wird hier angesprochen, ich glaube.
Mr. Dedalus, Martin Cunningham.
Ja, den Cunningham sitzt drin, Mr. Powers?
Mr. Power. Und
dann der Dedalus und Blum, die 4 Männer sitzen.
Genau, wie heißt der Dedalus? Gute Frage. Kommt das raus? Wurde er erwähnt?
Ja, ich konnte immer nur Mr. Dedalus. Jedenfalls ist erstmal nicht klar, also man bekommt so mit, dass die sich schon länger kennen. Also es ist jetzt nicht zufällig, dass die in dieser Kutsche sitzen, sondern die kennen sich länger schon. Und aber es ist trotzdem die Frage, warum gerade die 4 in dieser Kutsche sitzen und dahin fahren. Das wird irgendwie nicht geklärt. Also das Kapitel beginnt ja einfach damit, dass die in diese Kutsche, diese 4 genau. Männer in die Kutsche einsteigen. Und es ist auch nicht klar, wie der jetzt von diesem Bad, was endet. Ne? Er ist fertig mit dem Bad.
Ja, bist dann auf einmal in der Kutsche.
Und auf einmal bei dem nächsten Kapitel
steigt in die Kutsche
mit den 4 anderen.
So geht das Kapitel los.
Ja. Also ist so ein Sprung sozusagen.
Genau, also wer das ist, erfährt man eigentlich erstmal nicht. Also welche Beziehungen die jetzt zueinander stehen, was die machen.
Aber man merkt, dass die sich schon länger kennen.
Genau, dass sie sich schon länger kennen oder zumindest irgendwie bekannt sind. Und Ja, Joyce macht es auch hervor, also führt ja auch Charakter. Also man kann sich, man hat am Ende des Kapitels auch ein Bild von ungefähr den 4 Personen, die da drinnen sitzen. Also der Mr. Daedalus, der redet halt ganz viel. Und jetzt nicht nur, also nicht Schwachsinn oder so, sondern auch schon relativ cooles Zeug, aber ist auf alle Fälle auch sehr, sehr zornig, so habe ich das Gefühl. Also die sehen ja dann seinen Sohn, den Stephen, draußen.
Nee.
Und da schweift er gleich mal ab hier, also wieder mit dem Flegel, der Flegel Buck Mulligan, so ist der bei ihm und ist bei seiner Tante Sally. Also das ist auch interessant, also hier merkt man auch in dem Kapitel, okay, es gibt, also hier laufen zuerst zum ersten Mal so ungefähr 2 Fäden zusammen halt. Mhm. Also dadurch, dass diese Person des Daedalus und dass die auch den Stephen auf der Straße sehen, weiß man jetzt, okay, also der Blom geht jetzt seinen Weg, aber es gibt auch diese Parallelhandlung, die findet da halt auch statt. Oder da läuft das zusammen. Also das Joyce greift jetzt langsam Fäden auf, so. Das kommt in dem Kapitel 2-3 Mal. Dass er irgendwelche Ereignisse.
Also im ersten Teil des Buches, ne?
Zur vorherigen Erzählung halt.
Na, in dem es um den Stephen geht.
Ja, also dass er da irgendwie eben bei dem Daedalus und dass der bei seiner Tante Sally.
Nicht zum ersten Mal, dass es diesen älteren Daedalus gibt, der taucht schon eher auf.
Ja, da gibt es schon mal kurz, dass er auf seinen Vater verweist, ja. Ja. Also das macht das Kapitel noch interessant. Also dieser Dialog ist herrlich zwischen den
Typen. Warum?
Also das kann man.
Was gefällt dir in einem Dialog?
Ich finde es schön. Das ist so ein schönes, fließendes Gespräch. Und man kriegt auch trotzdem immer viel von der Außenwelt mit. Also man kann auch, wenn man will, den ganzen Weg nachvollziehen. Weil immer irgendwelche
Gebäude. Das wird immer so unterbrochen,
ne? Naja, nee, es. Die referieren viel auf Sachen, die draußen passieren.
Ja, aber also. es gibt so eine Innenwelt in der Kutsche und dann so eine Außenwelt, das ist so Dublin, was so diese Straßen, die so vorbeiziehen.
Genau.
Und dann gibt es immer so Verweise hin und her. Also,
genau. Also das ist schon schön, das ist gut gemacht, finde ich, das Kapitel, weil es auch mal ein bisschen Abwechslung ist. Also davor ist es halt viel Introspektion gewesen und so und jetzt kommt mal wieder, ach so, eine richtig schöne Straßen, so eine richtig schöne Unterhaltung, das ist cool. Also das Kapitel finde ich echt, das war sehr flüssig, sehr schön zu lesen.
Mhm.
So, es kommen ein paar Sachen raus, also Blom hatte irgendwie einen Sohn, der gestorben ist. Und später kommt noch raus, dass sein Vater Selbstmord begangen hat.
Und was war noch mit seiner Mutter?
Und die gehen noch ans Grab von seiner Mutter, ja. Das besucht er irgendwie auch noch dann zum Ende hin. Das ist so ziemlich ganz am Ende, wo er dann alleine über einen Friedhof läuft.
Mhm.
Und genau in der Kutsche unterhalten die sich über Selbstmord. Und der eine fragt dann den anderen, Gottes Willen, warum hast denn du das angesprochen, wenn der Blom mit drin sitzt?
Und wie kommen die auf das Thema?
Wie kommen die auf Selbstmord? Ich meine, die quatschen ja ziemlich viel. Bastard von Neffe. Oh, das, ja, der Cunningham, glaub, der den, Cunningham ist eher Mulligan, so ruhiger.
Über diesen Bug, Mulligan, kommt ich darüber jetzt auf dieses Selbstmordthema?
Nee. Blazes Boylan sehen sie auch, der kam auch schon mal bei Molly vor. Mr. Daedalus blickte der tappenden Gestalt nach und sagte mild, der Teufel breche dir die Rücken, Haspel. Das finde ich cool. Martin Cunningham ist eher so ein ruhiger Intellektueller, hat man das Gefühl. Der redet ziemlich wenig, aber wenn er mal was sagt, dann ist das voll cool. Blom wird ständig unterbrochen. Also wenn Blom irgendwie was sagen will oder mal ansetzen will, wird er irgendwie immer unterbrochen. Also da habe ich mich auch gefragt irgendwie, woran liegt denn das? Ist Blom halt irgendwie eher so ein schüchterner, zurückhaltender Mensch? Das könnte man irgendwie rauslesen. Oder ist er von der Stellung her, von den Leuten irgendwie weiter unten. Aber auf alle Fälle lassen ihn nicht so richtig ausreden. Er will zu irgendwelchen Sachen ansetzen und wird sogar gefragt und erzähl doch mal. Und dann wird er aber immer unterbrochen.
Mhm.
Daedalus ist rüpelhaft, unterbricht Blom. Die beiden waren schon auf dem Weg zum Schiff. Da machte er den Versuch und ertränkt den Barabbas, schrie Mr. Daedalus. Ich wollte zu Christo, er hat es geschafft. Naja. Also schöne Dynamik auch so in dem Ding ist hier so ein bisschen so bei Selbstmord. Derb. Irgendwas mit Derb habe ich mir hier hingeschrieben. Also ein Zwergengesicht, malvenfarbig und runzlig, wie das des kleinen Rudi war. Also Rudi war sein Sohn.
Mhm.
Ein Zwergenkörperchen, schwächlich wie Kit in einer weiß gefütterten Spanschachtel. Begräbnis zahlt die Friendly Society. Ein Penny die Woche für einen Fleck Rasen. Unser kleines Bettelkindchen hat nichts bedeutet. Fehler der Natur. Wenn es kerngesund ist, kommt es von der Mutter, wenn nicht, vom Mann. Beim nächsten Mal mehr Glück. Armes kleines Ding, sagte Mr. Dedalus, hat sich schnell wieder aus der Affäre gezogen. Da sehen Sie irgendwie einen Kindersarg. Irgendwie so. Mhm. So, aber hier kommen Sie auf Selbstmord, mitten im Leben sind, sagte Marvin Cunningham. Aber am schlimmsten, sagte Mr. Power, ist doch der Mensch, der sich selber das Leben nimmt. Mhm. Martin Cunningham zog hastig die Uhr, hustete und steckte sie wieder ein. Die größte Schande, die man in der Familie haben kann, fügte Mr. Power hinzu.
Es ist eine seltsam, warum immer hier zum Beispiel Mr. Dedalus, hier wird auch von Mr. Blum gesprochen. Cunningham ist der Einzige, der sozusagen mit Vornamen auch mit genannt wird. Ne?
Martin Cunningham. Ja, also so kommen sie auf Thema Selbstmord, geht aber ganz schnell vorbei. Und es ist auch ganz interessant, dass der Blum, es geht ja im Kapitel viel um Tod und eigentlich auch so sein Schicksal, okay, also kriegt man ja hier innerhalb von drei Seiten um die Ohren gehauen, okay, der Blum hat einen jungen Sohn verloren, der am Leben war und dann auch sein Vater auf Selbstmord gegangen, das beschreiben die auch hier, wie er irgendwie hat sich vergiftet und Blum kam ins Zimmer und hat ihn gesehen und so, aber ich finde, der Blum geht auf alle Fälle relativ gut damit um, also er in dem ganzen Kapitel profanisiert auch sehr den Tod so, also so alles, was da passiert und
ja. Ja, das wird dann bei der Beschreibung der Beerdigung, da driftet er es richtig ab und dann stellt er gerade so die materielle Seite, also die stofflich-körperliche Seite des Todes, beschreibt er ja dann so ausführlich und spielt das so in den Gedanken nach. Und das macht den, weil man im Tod, wenn man an den Tod denkt, denkt man ja oder will man ja gerade solche Gedanken vermeiden. Also das ist wieder das Typische von Joyce, ne? Ja, aber es geht ihm weniger sozusagen, wenn Menschen an den Tod, wenn den Tod sinnieren, dann denken die ja immer so, naja, stirbt dann der Mensch, also stirbt die Seele und was passiert mit der Seele danach? Das sind so Gedanken, die ihm überhaupt ne, also die haben überhaupt so eine zentrale Stelle, sondern es geht ihm wirklich einfach nur sozusagen das rein so das Stoffliche, das Verfallen des Körpers oder das in der Erde sein und dass er das so sozusagen, dass er sich daran irgendwie weidet, daran weidet und irgendwie so an Gedanken wie, was passiert mit der Seele danach? Und das ist ja seltsam, dass er sozusagen, dass die Wissenschaft, in der es ja in diesem Kapitel gehen soll, die Religion, also dass es Religionen ist oder das Pendant zu der Wissenschaft. Er hat ja sonst immer in jedem Kapitel eine Wissenschaft zugeordnet und hier ist es halt, statt der Wissenschaft ist es halt die Religion. Mhm. Aber viel denkt er ja da auch über Religion ja gar nicht nach.
Eigentlich nicht, ne? Genau. Naja, beziehungsweise, also eigentlich gar nicht. Aber gut, das hat man im Kapitel davor schon gemerkt, dass er mit der Kirche nicht allzu viel übrig hat. Ich glaube, da teilt er hier auch nochmal aus in dem Kapitel irgendwo. Naja, aber er profanisiert viel, also er beschäftigt sich gar nicht so damit, okay, ebenso mit solchen Themen oder irgendwie mit Trauer, also man hat auch nicht gefühlt, dass irgendwie, also es ist kein trauriges Kapitel.
Nee, das ist wieder so.
Es liest sich sehr schön, das macht das Kapitel so schön.
Es ist auch wieder dieses Makabre, was er raushört, wo viele sagen, also so spricht man nicht, gerade wie so, wenn man sich vorstellt, dass dieser Sarg aus bei der Kurve,
die muss man mal vorlesen,
bei der Kurve, das ist ja noch, wenn in der Kutsche sitzt, dass sozusagen der Sarg rausfällt und stellt er sich so bildlich vor.
Ja, komm,
und
das lesen wir mal vor.
Das geht ihm ja so vor, während die sozusagen die vier Männer, das erzählt ja er nicht, sondern es geht ihm so, das ist ja das Lustige, es gibt eigentlich eine dreifache Welt in der Kutsche. Es gibt diese Außenwelt, die sind die Straßen und die Leute, die dann sozusagen an denen sie vorbeifahren, dann gibt es dieses Gespräch in der Kutsche und dann gibt es ja trotzdem noch seine Innenwelt. Und wenn er dann so sich so vorstellt, dass ist gerade die Kutsche, die sozusagen so scharf um eine Kurve fährt und das bewirkt bei ihm wieder so der Gedanke, naja, was ist denn, wenn der Sarg rausfällt? Das geht ja so nach.
Ja.
Zum Beispiel hier, das ist mitten in so einem Gespräch, da sind die noch im Gespräch. Und Lob und Preis sei Gott, sagt Martin Cunningham, fromm. Und dann bums umgekippt, ein Sarg poltert auf die Straße, barst auf, Paddy Dickman schoss heraus und überschlug sich steif im Staub mit braunem Anzug, der ihm zog groß. Sein rotes Gesicht, jetzt grau, der Mund klapp offen, wie fragend, was jetzt denn los wäre. Ganz richtig, dass man ihn schließt. Sieht grässlich aus, offen, Innereien verwesen, dann auch schnell. Besser, man macht die Öffnungen allesamt dicht, jawohl, die auch mit Wachs. Der Schließmuskel wird schlapp, alles versiegeln. Also er stellt sich vor sozusagen, wie diese Sarg aus der Kutsche rausfällt bei der Kurve und dann die so aufklappt und dann dieser Dick, ne, und dessen Beerdigung ja er will, dann irgendwie rausgeht. Und dann hier wieder dieses, also wirklich diese Gedanken an dieses rein körperliche, ne, beim Tod mit dem Schließmuskel und was dann passiert, ob dann, ob das dann noch sozusagen noch sozusagen noch herausläuft oder geht.
Ja, die Szene wird ja eingeleitet schon mit, also dass irgendwie sowas ja wirklich mal anscheinend passiert ist. Mhm. Also eigentlich geht es los, die Szene, dass sie darüber philosophieren, wie es nicht wäre, wenn zu dem Friedhof nur noch Straßenbahn, also dass man, dass da nur noch Straßenbahn hinfahren, so, und da fängt der Martin Cunningham an, es gäbe keine Szenen mehr wie damals, wo der Leichenwagen an der Ecke bei Dunphys umschlug und den Sarg auf die Straße kippte. Mhm. Das war entsetzlich, sagte Mr. Powers, schockiertes Gesicht. Und die Leiche rollte aufs Pflaster, schrecklich. Als erster durchs Ziel bei Dunphys, sagte Mr. Daedalus, nickend, Gordon Bennett Pokal. Als erster durchs Ziel bei Dunphys.
Also der macht es ja schon, der macht sich ja schon auf ein bisschen lustig, scheinbar, oder?
Ja, klar, genau. Und dann geht das Lob und Preis sei Gott. Und dann geht er noch weiter mit diesem alles versiegeln. Dunphys kündigte Mr. Power an, als der Wagen sich nach rechts wandte. Dunphys Ecke, Trauerkutschen aufgefahren, ihren Kummer
zu erzeugen. Aber da ist es, glaube ich, zu Ende. Diese Vorstellung des Sarges, der rauspoltert und dieses Bums umgekippt, ein Sarg poltert auf die Straße, bast auf, Patty Dickman schoss heraus und überschlug sie. Naja, das ist alles das, was bei Mr. Bloom im Kopf losgeht, ne? Das erzählt er nicht.
Naja, es geht noch, aber ein Absatz kommt aber noch. Man angenommen, es passierte wirklich. Ob er wohl bluten würde, wenn wir sagen, ein Nagel ihn ritzte beim Runterkippen, ich weiß nicht, vielleicht und vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wo. Der Kreislauf steht ja still. Möglich aber, dass es aus einer Arterie noch was rauszickert. Es wäre besser, man beerdigte sie in Rot, dunkelrot. Also ja, übelst makaber, aber halt, okay. Also irgendwie haben sie da auch Humor, die Jungs. Oder jedenfalls Leopold Blum nimmt das Ganze mit dem Begräbnis jetzt nicht. Nicht so auf die traurige Schulter. Tja, okay, also die fahren dann, fahren. Plus Indizien.
Ja, aber genauso beschreibt er dann auch die Beerdigung, ne?
Profanisierung, habe ich hier reingeschrieben.
Und dann solche Gedanken wie, also ich möchte ja sagen, der Boden wird unbedingt fett bei Leichendüngung, wenn er sich dann so überlegt, also solche Gedanken überlegt, während sich dann die Beerdigung stattfindet. Hm. Das ist irgendwie krass.
Ob die wohl wissen, was sich rauskommt, dann kümmern sie um die Pferde irgendwie. Die Pferde, die Wagen mit den Särgen ziehen, ob die wohl wissen, was sich rauskommt jeden Tag, müssen ja so 20 bis 30 Beerdigungen sein jeden Tag. Und dann noch der Mount Jerome für die Protestanten.
Ja, und dann solche Bemerkungen wie, dass es ja eine Verschwendung des Sarges wäre. Ne? Also des Sarges, man nutzt den ja nur einmal. Also hier steht Holzverschwendung. Und dann überlegt er sich halt eine Alternative, ja. Also das sozusagen genau, Sarg mit Falltür, mit Rutschbahn und so. Und dann kann man ja dann wiederverwenden. Also das sind halt so krasse Gedanken, die sich, also total unüblich sind, wenn man über und Tod spricht,
Ja, und auch so, eben wo die da hinfahren, hat er auch irgendwie den Gedanken, dass man doch irgendwie mit der, oder das haben die entwickelnde Jungs da in dem Wagen, dass man das doch mit den Pferden nicht machen muss, sondern die Kniescheibe rührt. Ganz interessant. Also die fahren eigentlich zu einer Beerdigung, aber klingt eher so ein bisschen wie ein Ausflug. Genau, es gibt hier einen komischen Abschnitt. Das ist ganz kurz, ist mir aber aufgefallen. Und zwar redet da der Martin Cunningham, das ist eben, wo die drüber reden, dass er redet zum, Martin Cunningham flüsterte, also er redet zu diesem Mr. Powers. Ich war ja in Todesangst, wie sie in Blooms Gegenwart auf einmal von Selbstmord anfingen. Mhm. Was denn, flüsterte Mr. Powers zurück, wieso? Sein Vater hat sich doch vergiftet, flüsterte Martin Cunningham, hatte das Queens Hotel in Ennis. Sie hörten doch, wie er sagte, er wollte nach Claire Jahrestag. Ach du guter Gott, flüsterte Mr. Power, das höre ich zum ersten Mal, sich vergiftet. Er warf einen raschen Blick hinter sich. War er eigentlich versichert, fragte Mr. Blum. Also hier geht Joyce mal kurz aus der Blum-Perspektive raus. Also er erwähnt hier kurz eine Szene, wo sich zwei Leute ohne Blums Wissen...
aber das macht er doch manchmal.
Echt, macht er das manchmal?
Na, der wechselt doch immer. Das war dann schon auch im ersten Teil des Buches, wo er immer mal aus der oktaialen Perspektive und dann immer wieder in die Ich-Perspektive wechselt.
Aber
es
ist immer wechselt. Nur kurz. Also immer ja, nur das, kurz. Ist, das sind mal ganz kurze Einschnitte.
So. Genau, das hat mich schon in dem ersten Teil so verwirrt, wo einmal so von außen über den Steven Daedalus gesprochen hat und dann wieder immer aus der Perspektive von den Steven. Genauso machte das bei Blum genauso.
Okay, aber hier fand ich es schon, also ich fand es irgendwie auffällig, wie sich zwei überhalten. Okay, hast du da bei dem Blum, also man weiß genau, okay, Blum ist jetzt nicht beteiligt an dem Gespräch, hat
auch kein Wissen davon. Genau, also man sieht es, manchmal sieht man es sozusagen aus der Perspektive von dem Blum. Mhm. Man ist ja auch so in seiner Gedankenwelt mit drin. Und dann wieder ist man total außen, also der Joyce, der wechselt mit den ganz krass auch so mit den Perspektiven ständig.
Ja.
Das ist mir aber schon im ersten Teil des Buches aufgefallen.
Ja.
Was ich noch irgendwie ganz interessant finde, die sind ja dann auf der Beerdigung, hab ich ja gesagt, was ich wieder typisch Joyce finde, dass er da dieses Körperliche des Todes sozusagen sich daran so weidet und das so ausschlachtet irgendwie. Aber es ist noch was ganz Witziges, was so seine Biografie, oder witzig, interessant ist, was man noch so über Blum erfahren, dass er irgendjemanden trifft, mit dem er früher mal eine Fehde hatte.
Ja, das ist kurze...
Die sind die auseinander geraten, als die jung waren. Und da ging es ja um seine Frau, ne? Und da sagt der andere über seine Frau, über Blums Frau, hey, warum hatten die sich so einen Trottel genommen, ne? Also ja. dann ist schon irgendwie klar, naja, der genießt nicht so ein gesellschaftliches Ansehen.
Nicht gerade hoch angesehen. So eine Pause. Ja. Genau, John Menten heißt der, glaube ich, ne? Henry Menten. John
Henry Menten. Aber der Blum seinerseits macht sich auch, also denkt auch nicht gerade gut von diesem Menten. Ja. Sagt er ja, glaube ich, auch ganz am Ende. Sie ging weiter den Toren zu. Mr. Blum blieb leicht perplex, ein paar Schritte zurück, um nicht mitzuhören. Martin redet ja ziemlich energisch. Also ein Schwachkopf wie den, also da meint er Menten, könnte Martin doch glatt um den kleinen Finger wickeln, ohne dass er es auch nur merkte. Mhm. Also der hat selber keine guten Meinung von diesen Henry Menten. Klar, die haben ja irgendwie mal, sind ja mal geraten wegen der Frau.
Ach, ich weiß gar nicht, ob die so aneinander geraten sind. Die berichten, glaube ich, von einem Abend, oder?
Naja, genau.
Ich habe mal mit ihr getanzt, 15 bis 16 Jahre, goldene Jahre jetzt, bei Matt Dillon in Roundtown. Und da war sie schon ganz schön was am Arm, im Arm damals. Da blickte sie um, also das erzählte Menten jemanden. Achso, das ist auch wieder so Erzählung ohne
Blumes Wissen. Genau, na, Menten war, glaube ich, auch mal scharf auf die Molly, also auf Blums Frau.
Ja, aber wie gesagt, die haben auch einmal getanzt irgendwie. Ich weiß nicht, also ich sehe nicht, dass die, aneinander geraten sind.
Die wissen das ja auch noch voneinander.
Ich bin mal mit ihm zusammengestoßen. Ja, genau. Zusammengestoßen an einem Abend, fällt mir ein, beim Bowling. Ned Lambert lächelte. Ja, zusammengestoßen, keine Ahnung. Also es ist nicht so, als wenn sie sich hier geprügelt hätten oder so.
Ja, es gab mal irgendwie einen kurzen Schlagabtausch oder so. Also
Reisender in Löschpapier, um Gottes Willen. Warum hat die denn bloß einen derartigen Trottel geheiratet? Mhm. War doch ganz schön Oho damals. Das ist sie immer noch, sagte Ned Lambert. Er macht jetzt als Annoncenakquisiteur, also hier wissen wir auch, was Blum macht. Mhm. Annoncenakquisiteur, also er ist bei der Zeitung und versucht, Annoncen zu werben quasi. Also das macht er dann auch später im Buch, ne? Also er trifft dann ab und zu mal Leute, denen er irgendwie was an. Ich glaube, das kam auch schon mal in dem zwei Kapitel vorher, dass er sich irgendwie überlegt hat, wem er das verkaufen kann. Mhm. Oder wem er dazu überreden kann, in der Zeitung zu annoncieren. Ja, Totengräber, genau. Hier treffen sie dann Totengräber noch. Die Totengräber tippen dann ihre Kappen. John O'Connell, der vergisst nie einen Freund. Genau, es trudelt dann noch so ein bisschen aus, das Blum geht dann noch irgendwie Gedanken nach.
Ja, nee, das letzte ist, das Kapitel geht es halt um diese Menteln.
Ja,
dass die dann gemeinsam sozusagen.
Na gut, das ist das Ende vom Kapitel.
Vom Friedhof laufen, also sozusagen, dass die Beerdigung vorbei ist und dass die jetzt sozusagen gemeinsam zum Friedhofsausgang laufen oder schon sozusagen zum Ausgang begeben und hinaus zum Friedhof.
Aber man merkt schon, also am Anfang ist es sehr dialoglastig und zum Ende hin geht es wieder sehr in Blum rein.
Naja,
also
es findet ja dann die Beerdigung statt, da spricht ja der Pfarrer und da ist er dann genau, das sehr so ja. mit sich beschäftigt und geht er so sehr wieder seinen Gedanken nach.
Falltür mit Rutschbahn, genau. Also solche Sachen kommen dann hier und eben mit diesem Der Boden wird fett.
Ja, eben solche, wieder solche makabren Sachen und halt, ja.
Ja, also es trudelt dann so ein bisschen aus, das Kapitel, aber schönes Kapitel, was habe ich hier noch? Blom hat Ideen, viel interessanter, wenn draufstünde, was sie so gewesen sind im Leben. Ach so, genau, auf den Grabsteinen, dass man da eigentlich draufschreiben könnte, was die gemacht haben. Und nicht das Datum ungefähr.
Ach so, eine Frage hatte ich nochmal, das wollte ich ja schon vor uns erklären. Dem Titel beigeordnet ist ja noch der Begriff Inkubismus. Also jetzt, wie nennt sich das nochmal, wie nennt sich diese Übersicht?
Ja, das ist der Erzählstil.
Nee, diese Übersicht, woraus du das
immer... Ach so, das Gilbert-Schema heißt es.
Gilbert-Schema.
Ja, Gilbert-Schema. Also Gilbert ist wohl ein Bekannter vom Joyce gewesen oder ein Freund.
Ja, und in diesem Gilbert-Schema ist ja halt auch dieser Begriff Inkubismus, also diesen sechsten Kapitel zu ordnen. Was bedeutet das eigentlich?
Naja, Inkubismus, wie das gesagt, ist auch eine Wortneuschöpfung von Joyce. Und ja, also Inkubismus gibt es nicht als Stilrichtung. Es wird vermutet, oder ich weiß nicht genau, ob das belegt ist, das ist eine Wortneuschöpfung aus Kubismus ist aber eigentlich eine Malerei, also das gibt es, glaube ich, in der Literatur nicht. Und der eigentliche Begriff ist aber Inkubus. Und Inkubus ist eine Gestalt. Ja, was ist denn das gleich, ein Inkubus? Also es gibt, die weibliche Version ist der Succubus. Und der Inkubus ist, glaube ich, die männliche Version. Das sind Gestalten oder Dämonen, die Menschen oder anderen Lebewesen das Leben aussaugen. Also da gibt es einen Inkubus, das ist so eine Art Dämon. Welche Mythologie auch immer das ist, weiß ich jetzt nicht genau. Man kann nochmal nachlesen, also Inkubus. Und daraus hat Joyce Inkubismus gemacht, also warum auch immer. Das ist auch so ein...
Was Dämonisches.
Naja, weil das Kapitel auf dem Friedhof spielt, keine Ahnung, also weiß auch nicht, also das ist jetzt nicht so, dass, ja. Also der Erzählstil ist schon eher, ja, also sehr wechselhaft auf alle Fälle mit dem Dialog, Introspektion, äußere Handlung. Eigentlich auch so ein typisches Joyce-Kapitel, aber mit ein bisschen mehr Drive, also mit ein bisschen mehr Ideen und auch mit ein bisschen mehr Witz und so.
Als das
und auch relativ
Kapitel zuvor.
Ja, als das Kapitel zuvor, genau. Also war ja Narzissmus. Und das fand ich schon eher, das ist schon sehr, naja. Also ja, dass Joyce sich halt viel, viel aufregt und viel, viel eigensinnige Gedanken hat, so, oder die auch irgendwie oder Personen halt abwertet. Und in dem Kapitel ist es halt, naja, nicht, also es ist irgendwie, ja.
Na, inwiefern passt der Begriff Inkubismus zum Erzählstil?
Ja, das weiß ich nicht. Also das
Inkubismus heißt immer für ihn was Dämonisches.
Naja, nee, ein Inkubus ist was Dämonisches. Also Inkubus. Inkubus ist so eine dämonische Figur. Wie gesagt, ich kann das nochmal nachlesen.
Inkubismus.
Und er hat das dann halt als Inkubismus bezeichnet. Also keine Ahnung, ob da auch irgendwie Kubismus mit reinspielt. Ich kann nochmal gucken, ich habe irgendwo eine Erklärung gefunden. Also das ist auch ein Begriff von Joyce. Also das ist niemand, das ihm aufgedrückt hat. Deswegen, also man findet auch relativ wenig dazu. Na gut, Prosa, was haben wir hier? Ein Grammophon auf jedem Grab oder doch zu Hause. Und Sonntag dann nach dem Essen legen wir uns nochmal den alten Urgroßvater auf. Naja, also er profanisiert das so ein bisschen, den Tod. Ich finde das gut, das Kapitel. Also das schwelgt jetzt nicht irgendwie in düsteren Welten so rum, sondern ja, er bleibt sich treu. Also das ist schon eine relative Konstanz. Also Blom, ja, was soll man sagen? Also er ist halt ein relativ profaner Mensch, glaube ich. Also und in dem Dialog kommt raus, dass es schon eher ein bisschen zurückgezogen ist. Also jetzt nicht unbedingt der Lauteste in der Kutsche, sondern eher einer der Ruhigen in der Kutsche.
Also nicht gesellschaftlich, jetzt nicht so der, ja, Stimme, der bestimmend und tonangebend ist
oder führend ist. Genau. Also
in Gesellschaft.
Eigentlich ein relativ normaler Mensch. Also niemand, wo man sagen würde, auch das ist jetzt ein Odysseus.
Ja, auch niemand, der jetzt so einen besonderen gesellschaftlichen Stand hat, sonst würde der, wie heißt der nochmal, der Sementen nicht sagen, was für ein Trottel.
Aber gut, ich meine, so kann man das ja vielleicht sehen, das Buch, also auch diese Parallele.
Menten, gibt es das nur auch, gibt's das nur auch in Odysseus? Der hieß doch auch so ähnlich.
Ja, Mentor, das Mentor. Ist was anderes, ja, Mentor. Was wollte ich denn gerade sagen? Also vielleicht ist eben diese Parallele, naja, das halt, ja, also der Blom ist ja genau das Gegenteil von dem Odysseus eigentlich so. Mhm. Das ist ja eigentlich ein stinknormaler Mensch, der halt ja nicht mal oben steht auf irgendeiner Leiter und der jetzt auch noch keine Heldentat vollbracht hat. Also eher im Gegenteil.
Ich meine, na, vor allen Dingen, wenn Odysseus ja sozusagen dieses Berührung mit diesem Totenreich hat, mit dem Hades, dann trifft er ja auch sozusagen die ganzen, auch seine Vorfahren wieder und auch so die ganzen anderen Helden. Er redet ja mit seiner Mutter, mit Agamemnon und so weiter. Er hat ja wirklich so Kontakt. Er ist ja so im Austausch mit dem Totenreich, während der Blum das ja nicht ist. Der bleibt so an dem körperlichen Haften, weißt du? Der, wenn der ist ja das, was ich meine, wenn der sich so mit dem Tod befasst, dann kommt der auf gar keine tiefere oder weitere Ebene, der kommt gar nicht in diese Jenseitsebene, wie das ja bei Odysseus ist, sondern der bleibt ja so an diesem körperlichen Haften. Der hat so Bilder vom Verfall und davon, von den Särgen, was das für eine Verschwendung ist. Man könnte ja die Särge anders machen mit Rutschbahnen und dass man die wiederverwendet. Also der bleibt immer so an diesem Körper, diesseits Haften. Der kommt nicht auf eine andere Ebene, auf diese jenseitige Ebene. Er hat da absolut keinen Zugang zu. Und das ist ja schon irgendwie auch im Unterschied zu Odysseus, wenn der sozusagen in diesem Berührung mit diesem Totenreich hat. Ne? Das finde ich halt irgendwie interessant, dass unterstreicht ja nochmal, was du sagst, er ist so ein ganz alltäglicher Mensch, also niemand
ja, und der hat auch seine Abenteuer erlebt irgendwie, also
seine alltäglichen Abenteuer.
Genau, ja. Und wer gut, wer weiß, vielleicht verbringt er auch eine Heldentat. Also ich meine, hat er jetzt bis jetzt nichts Böses gemacht oder so, also ist halt auch irgendwie, naja, moralisch, gut, kann man ihn jetzt einschätzen, also mit seinen profanen Gedanken vielleicht mal abgesehen, aber ist er auch bis jetzt noch relativ integer. Also wir wissen ja auch jetzt noch gar nicht, wie der Blom eigentlich so eben so moralisch, seelisch tickt halt. Also
ja, dieser Liebesbrief ist halt noch spannend.
Okay, stimmt, er hintergeht seine Frau anscheinend, aber ist ja auch nichts, naja, jedenfalls mit. Okay, sexuell ist, da kann man ja auch drüber streiten, ob das schon Fremdgehen ist.
Aber schon auch, wie er die Frau sieht, da ist auch, wie er so Menschen betrachtet, das ist immer, er bleibt immer an diesem körperlichen Haften. Der hat da irgendwie, da ist auch nie von Wesen oder von Charakter, wenn man einen Mensch sieht, so eine Erscheinung auf der Straße, dann kann man ja auch vielleicht sich überlegen, was das wohl für ein Mensch ist, was der für ein Wesen hat, für eine Seele. Aber das ist alles, was ihm ja nicht so, vor allem wenn er so Frauen betrachtet, was er ja nicht so sieht. Also er sieht ja einfach nur halt Ärsche, auf die er guckt.
Naja, oder Schinken
hat das er noch genannt. Also wirklich auf das, auf die
Augen. Na gut, aber nicht nur.
Also noch schlimmer, auf das Fleisch reduziert. Also es guckt sich nicht nur den Körper der Frau an, sondern er reduziert den Körper ja wirklich auf das Fleischlichste, was es gibt. Ne? Auf Schinken, was er schon fast, was er schon einen Bezug zum Tierischen hat. Ja, ne? Wenn er auch die Frau, da gibt es auch diese innenschöne Parallele zwischen Fleischerladen und dieser, wie er die Frauen ansieht, während er im Fleischerladen ist. Also das ist ja super gemacht von dem Scholz. Ja
gut, aber es kommt nicht an jeder Ecke. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das Blom irgendwie ständig, also nur da irgendwie hier jetzt der krasse Spanner ist oder so. Also
na, geht ja nicht um Spanner, es geht einfach darum, dass der Blum schon
seine ist, Gedanken hat das aber ab und zu mal, also das ist jetzt nicht so, dass es immer kommt, aber irgendwie so ab und zu geht es mal mit ihm durch oder da sieht er halt eine und denkt so, wow.
Ja, aber man kann ja Frauen und auch das Leben irgendwie auch ein bisschen anders betrachten.
Ja,
aber er sieht es halt sehr materiell und körperlich halt. Ja. Er hat halt zu was Geistigem, hat er nicht so ein in so einem Bezug, zeigt ja auch, naja, man kann mit der Kirche nicht wirklich was anfangen. Er sitzt da zwar und scheint ihm ja auch irgendwas zu geben, gut, weil ich meine, warum sitzt er, aber er hat keinen Zugang.
Nee, hat keinen.
Er bleibt immer äußerlich, er spinnt das ja auch so nach, er hat ja auch so bestimmte, er macht sich ja auch so Gedanken über den Pfarrer, auch der Beerdigung und so weiter. Also er hat so seine Gedanken und er spielt da auch irgendwie mit. Es ist halt auch die Frage, warum er in dem vierten Kapitel, in dem fünften Kapitel, warum er überhaupt in die Kirche geht. Da findet ja, ja nichts statt und so weiter. Ja. Aber er bleibt immer, es bleibt ihm immer alles äußerlich.
Mhm.
Äußerlich und so eher so immer so diese körperliche, diese physische Seite dessen, was er sieht. Das irgendwie beschäftigt ihn weiter.
Naja.
Also er ist so eigentlich, wie du schon sagst, wirklich so bisher so, wenn man ihn sieht, so der absolute Anti-Held, ne? Das ist so der gewöhnliche.
Ja, schon, ein ganz gewöhnlicher Mensch. Also sehr, ja.
Na, gewöhnlich, ich meine, es kann auch jemand gewöhnlich sein, der so einen Bezug zum Geistig und Seelischen hat, aber er ist auch schon so ein gewöhnlicher, aber auch eher so ein sehr materieller Mensch. So.
Gut, es kommt ab und zu mal ein bisschen Kultur rein hier. Also man merkt auch, wo die in der Kutsche fahren, dass sie irgendwie sich über irgendwelche Musik unterhalten. Oder ich meine, seine Frau ist ja da auch und er ist ja da auch ein bisschen bewandert. Also er ist jetzt auch nicht kein Kulturbanause, glaube ich. Also das kam noch nicht so raus. Also er hat einfache Gedanken manchmal oder auch diese Scheißhausszene, also so vom Allerfeinsten. Also er hat manchmal solche komischen Gedanken, die aber wahrscheinlich irgendwie jeder hat. Und wie gesagt, also Joyce bindet es einem jetzt auch nicht auf die Nase. Also der denkt ja einfach unglaublich viel. Also das ist ja unglaublich dicht auch so, das ganze Buch. Also ist jetzt, und da fällt sowas natürlich schon irgendwie auf, aber na, es ist ja auch, trotzdem nicht häufig. Also.
Nein, es ist ja auch irgendwie witzig, ich meine, dieses so ein Totenreich, so ein Fried, so ein Beerdigungskapitel, das schreit ja förmlich danach, dass man sozusagen über den Tod und über das Leben danach und über das Jenseits sinniert. Und das macht er ja gerade nicht.
Gar nicht.
Also
ja.
Da fällt er, da geht er, das wäre ja schon fast billig, wenn man das macht. Ja, man macht eine Beerdigung und dann nimmt man das sozusagen als, was ist billig, was vielleicht, ja, wenn man das als Anlass sozusagen über solche hochtrabenden geistigen Gedanken zu spielen, das ist ja gerade auch der Witz von dem Joyce, dass er da einfach wirklich auf so einer ganz banalen Ebene,
genau,
so einer ganz banalen physischen Ebene über den Tod nachdenkt. Das ist ja, das macht es ja auch irgendwie besonders, das Buch.
Naja, auf jeden Fall. Also es ist schwer interessant.
Gut, das nächste Kapitel.
Ja, ich will noch eins lesen, ja.
Machen wir denn das nächste Mal?
Ich lese noch schnell hier das, oder die, was Blom über den Menden denkt halt. Also das habe ich jetzt auch noch gefunden, ja, das habe ich mir auch noch mal unterstrichen. Also Blom sieht halt jetzt den Menden und denkt sich halt, Rechtsanwalt, glaube ich, kennt sein Gesicht, Menden, John Henry, Rechtsanwalt und Notar, Bevollmächtigter für Eide und Affidavits. Dignam war bei Ihnen im Büro, bei Matt Dillon, ist lange her. Fideler Bruder, der Matt, gesellige Abende, kaltes Geflügel, Zigarren, die Tantalusgläser, ein Herz wie Gold, wahrhaftig. Ach ja, Menden, mit dem bin ich doch mal zusammengeraten, an dem Abend damals auf dem Bowlingplatz, wo ich ihm in die Quere kam. War glatter Dusel bei mir, der Schrägläufer, bloß deswegen die Stinkwut, die er gegen mich kriegte. Hass auf den ersten Blick, Molly und Floey Dillon, eingehakt unter dem Fliederbaum, lachten sich halb kaputt. Die Kerle reagieren doch immer gleich, zu Tode gedrängt, wenn Frauen dabei sind. Aber gut, die quatschen sogar kurz miteinander.
Sind sehr höflich. Und er macht sich ja noch so ein bisschen über seine Höflichkeit lustig.
Achso, da ist auch der Martin Cunningham dabei. Ja, der ist ja der halbwegs der
Intelligenteste. Der kennt ihn ja, diesen Menschen.
Der Intelligenteste in der Runde, ja. Entschuldigen Sie, Sir, sagte Mr. Blom neben ihm. Ihr Hut ist ein wenig zerbeult, sagte Mr. Blom und zeigte hin. John Henry Menden starrte ihn einen Augenblick bewegungslos an. Da, half Martin Cunningham, ebenfalls hinzeigend. John Henry Menden nahm seinen Hut ab, beulte die Delle aus und lättete das Seidenhaar sorgsam an seinem Rockärmel. Dann klappte er sich den Hut wieder auf den Kopf. Jetzt stimmt's wieder, sagte Martin Cunningham. John Henry Menden ruckte zustimmend mit dem Kopf. Besten Dank, sagte er knapp. Sie gingen weiter den Toren zu. Mr. Blom blieb leicht perplex ein paar Schritte zurück, um nicht mitzuhören. Martin redet ja ziemlich energisch. Also ein Schwachkopf wie den könnte Martin doch glatt um den kleinen Finger wickeln, ohne dass er es auch nur merkte.
Hast du schon vorgelesen?
Austernaugen. Naja, egal.
Austernaugen.
Austernaugen. Naja, egal. Tut ihm vielleicht der Leid noch später, wenn es ihm dämmert. Dann bin ich im Vorteil gegen ihn. Besten Dank. Gott, oh Gott, was sind wir heute Morgen vornehmen? Das ist das Ende von dem Kapitel. Na gut, das nächste Kapitel wird dann mal ein bisschen anders anscheinend. Das ist so ein bisschen schlagzeilenmäßig sortiert
hier. Ich finde schon, dass es so, weißt du, in verschiedene Überschriften zerfällt, die immer so an Schlagzeilen in Zeitungen erinnern. Und ich glaube, der ist auch irgendwie...
Der spielt dann in der Zeitung, glaube ich.
In der Zeitungsredaktion, genau. Das, ja.
Da kommt wieder Leben in die Bude. Ich glaube, das ist ein ziemlich energisches Kapitel, also wo es irgendwie...
Das ist, finde ich, das zieht sich ziemlich lang. Und ich kann mich erinnern, dass ich das beim ersten Mal lesen ziemlich anstrengend fand und irgendwie froh war, dass es vorbei war.
Okay, das ist
Seite 100. Ich hab da schwer einen roten Faden. Also, es gibt einen roten Faden, aber es war irgendwie auch schwieriger, den Seite. Also ich finde das Kapitel jetzt, das siebte, das fünfte und das sechste Kapitel, Entschuldigung, die lassen sich irgendwie besser.
Okay, na, es hat 45 Seiten, das ist nochmal ordentlich. Mhm. Flo pupt.
Nee, mehr Seiten, oder? Nee, für auch stimmt. Mhm.
Na gut, dann das nächste Mal besprechen. Ja, schauen wir uns das nächste Mal. Wir müssen mal gucken, ob es wieder so lange dauert. Ja. Das waren ja jetzt wie viele Monate? Ich glaube, das letzte Mal haben wir Ende Oktober gemacht. Mhm. Jetzt haben wir nach Weihnachten. Zwei Monate. Zwei Monate für zwei Kapitel. In dem Tempo dürfen wir nicht weitermachen. Dann sitzt mal, kriegt mal Rente. Na gut, das nächste Mal geht es dann weiter in der Zeitung mit dem Zeitungskapitel. Mal gucken, wie das heißt.